So wie Technik, ein postnuklearer Entspannungspodcast.
Angry Fudea Kuechen Maschinen Darobota. Kakusensogo no Relaxation no Tameno Podcast.
Alles leuchtet.
Prometheus sprach: Es werde Licht.
Godzilla Banzai.
Geister sind ja oder sind sie nicht relevant in der Soziologie?
Ja, genau. Und das ist vielleicht auch der Grund, der Umweg, wie man über ein Interesse für Technik in sozialen Kontexten zu solchen Grenzphänomenen dann auch kommt.
Genau, Grenzphänomene. Grenzen des Sozialen.
Grenzen des Sozialen, das ist dann das Stichwort, auf das man eben stößt oder stoßen kann, wenn man sich mit Technik beschäftigt, in der Gegenwart, was halt eben vor allem damit zusammenhängt, dass man sich immer öfter die Frage stellen muss, inwieweit Technik mithandelt, inwieweit Technik als sozial relevanter Akteur wahrgenommen werden kann oder vielleicht muss. Also schon haben wir das Problem der Grenzziehung des Sozialen. Also welche Entitäten können als legitime soziale Entitäten, soziale Akteure wahrgenommen werden oder nicht? Und dann, wenn man sich diese Frage stellt oder sich diesen Themen widmet, kommt man ja natürlich sehr schnell auch zu der Frage, wie werden die Grenzen auch gezogen von den derzeit zum Sozialen gehörenden Entitäten? Die haben ja vielleicht auch ein Interesse daran, dass andere Entitäten da nicht mit hinein mischen.
Wir müssen vielleicht mal klären, was eine Entität ist.
Also das Wort Entität wird ja in der Techniksoziologie beispielsweise häufig verwendet, wenn man es eben vermeiden will, soziale Akteure auf Menschen zu beschränken, um sich nicht festzulegen. Also ich denke, man könnte zunächst einmal vorläufig zwei Klassen in gewisser Weise von Entitäten unterscheiden. Die Entitäten, die zum legitimen Kreis des Sozialen gehören, als soziale Akteure und potenzielle Interaktionspartner, also die wirklich soziale Wirklichkeit mit konstruieren und konstituieren, also die das Soziale...
Die mitwirken.
Das wirklich mit aufbauen, aktiv, proaktiv zum Teil ja auch. Und die zweite Klasse, und das sind eben in der Regel Menschen. Also diese Entitäten, die zu dieser Klasse gehören, werden in der Regel in der Soziologie, also fast ausschließlich eigentlich, beschränkt auf Menschen. Ja. Und die zweite Klasse wären dann durchaus ja auch Gegenstände, die eine Wirkung aber entfalten können auf das Soziale. Also Max Weber, der einer Soziologe. Der Gründerväter der Soziologie als eigenständiger Disziplin, der hat
der das... Der liegt ja, bei mir in der Gruft. Der
ja, das glaube ich.
Ja.
ja. Vielleicht wird sich sein Geist ja auch gleich beteiligen. Weil er könnte dazu, glaube ich, nämlich was beitragen. Also deshalb so bin ich
jetzt. Aber wir müssen jetzt leider davon ausgehen, dass er erstmal da beschäftigt ist mit ist eine Gruftparty da unten heute mit Dürkheim
und so. Wir haben ja jetzt auch schon kurz nach 12, ja. Ist nach Mitternacht, ja. Und insofern geht da unten jetzt schon was ab.
Wenn Max Webers Geist jetzt hier käme, würde er als Entität natürlich durchgehen, aber auch als Wirkungs-, also er würde mitwirken, er würde mit das Gespräch, den Podcast konstituieren.
Auf jeden Fall. Und ich denke schon, wenn er als Geist hier auftauchen würde, ja.
Aber dann heißt es doch, dass die Theorie davon abhängig ist, die soziologische, ob Geister als soziale Akteure gerechnet werden sollen oder nicht.
Ja.
Ja, das ist ja die Frage.
Ja.
Die ist davon abhängig, ob es Geister gibt oder nicht. Das können wir ja nicht klären. Das kann ein Soziologe ja nicht wirklich klären, oder doch? Es gibt ja auch den Konstruktivismus, der sagt... Ja. Das, wie sagt er, das, was real gehalten wird, das ist real.
Ja. Also, wie geht nochmal dieser berühmte Satz? Das Thomas-Theorem ist von dem Ehepaar William Isaac Thomas und Dorothy Swaney Thomas. Und die haben eben dieses Theorem geprägt, das nach ihrem Familiennamen dann auch benannt worden ist. Also das Thomas-Theorem sind Amerikaner, US-Amerikaner gewesen und original heißt es, if man defines situations as real, they are real in their consequences. Also übersetzt, wenn die Menschen Situationen als wirklich definieren, so sind auch ihre Folgen wirklich.
Wie in der Börse?
Ja,
genau. Wenn alle denken, die Börse crasht,
ja,
verkaufen alle.
Ja, und schaffen damit reale Tatsachen. Es werden sozusagen Tatsachen geschaffen aufgrund von Überzeugung, von zunächst einmal reinen Überzeugung. Und kann ein Stück weit als Basisannahme des Sozialkonstruktivismus wahrgenommen oder dargestellt werden.
Für die, die jetzt nicht so soziologisch auf dem neuesten Stand sind von meinen Hörern, Sozialkonstruktivismus im Gegensatz zu anderen sozialen Theorien, was ist da das Besondere?
Dass es in gewisser Weise keine objektive Realität gibt, sondern dass wir das, was wir als wirklich und objektiv damit dann auch wahrnehmen, eine sozial konstruiert wird, also von den sozialen Akteuren hergestellt wird. Und dafür soll das Thomas-Theorem ja auch ein bisschen so eine Anleitung sein.
Aber wenn man das auf Geister bezieht, ist das natürlich, wird ein Geist, ist er dann real, wenn alle glauben, also von einem Sozialkonstruktivisten, er würde dann einfach an Geister ja glauben müssen. Er könnte gar nicht sagen, er glaubt nicht an Geister, ein Sozialkonstruktivist, dann wenn alle an einen Geist glauben. Es gab ja Kulturen oder es gibt noch Kulturen, da glauben alle dran.
Ja.
Dann ist der als Wirkmechanismus da. Aber also, eigentlich wirkt er doch gar nicht, sondern es wirken die Leute, die glauben, dass er wirkt.
Ja, aber so wie im Thomas-Theorem beschrieben, in dem Moment, wo man etwas für wirklich hält, wird man auch so handeln, dass in den Konsequenzen dieses Handelns das, was für wirklich gehalten wird, dann auch wirklich wird.
Ja, und dann gibt es keinen Grund zu sagen, das gibt's gar nicht.
Nein, auf keinen Fall. Allerdings, eine Sozialkonstruktivistin oder ein Sozialkonstruktivist würde jetzt nicht an Geister glauben. Weil so gesehen, so wie du es dargestellt hast, stimmt es natürlich auf der einen Seite. Es kommt darauf an, wie man jetzt dieses Wort Glauben definiert oder wie man es verwendet. Ein Stück weit müsste man ja dann sagen, dass eine Sozialkonstruktivistin im Grunde dann ja alles glaubt. Weil im Prinzip ja alles möglich ist. Aber es ist ja zunächst einmal ja nur eine theoretische, durchaus ja auch eine erkenntnistheoretische Haltung gegenüber sozialer Wirklichkeit, die davon ausgeht, dass es eben keine objektiven Tatsachen gibt, die das Soziale bestimmen, sondern es ist genau andersherum, dass das Soziale das, was als objektiv und wirklich wahrgenommen wird, herstellt. Was wir wissen und wovon Sozialkonstruktivisten dann ausgehen und worin sie sich ja dann auch bestärkt sehen, ist, dass es ja viele Zeugnisse dafür gibt, dass in vormodernen Kulturen ja auch des Abendlandes, also in deren Tradition wir ja in gewisser Weise ja auch stehen, in denen halt Geister oder Dämonen für sozial relevante Akteure dann auch gehalten worden sind. Also es ist noch gar nicht so lange her, dass in Europa dann beispielsweise Dämonen oder auch Geister oder auch Heilige,
Engel
und so weiter für legitime soziale Akteure dann gehalten
und wird. Die Angst vor dem Teufel, gut, das ist jetzt kein Geist, aber die Angst vor dem Teufel hat doch wirklich geprägt. Also man kann sagen, der Teufel als Akteur hat doch das ganze Mittelalter quasi geprägt. Das ist doch
zumindest vermutlich nicht deutlich schwächer geprägt als Jesus oder Gott, also als sein Konterpart in gewisser Weise. Ja. Also dass wir in einer Welt leben, in der das Soziale nur von Menschen gestaltet wird, ist ein recht junges Phänomen für das Abendland und auch jetzt im Vergleich zu anderen Kulturen ist es auch ein Phänomen mit Seltenheitswert. Ich könnte mir vorstellen, dass Kulturwissenschaftler, die historisch bewandert sind und vielleicht auch da komparatistisch vorgehen, also Kulturen miteinander vergleichen, zu dem Schluss kommen würden, wenn sie da jetzt einen Rundumschlag machen müssten, dass also innerhalb der Menschheitsgeschichte insgesamt vielleicht gerade mal 1% oder so der Zeit und oder sagen wir mal der Menschen, die es gegeben hat, in einer Wirklichkeit leben, in einer sozialen Wirklichkeit leben, in der man davon ausgeht, dass nur Menschen am Sozialen teilhaben. Alle anderen Kulturen und alle vormodernen Kulturen sowieso kann man, denke ich, davon ausgegangen, dass nicht nur Menschen am Sozialen teilhaben und dass dementsprechend nicht nur mit Menschen gerechnet werden muss, wenn ich mich auf soziale Kontexte einstelle oder auch auf mit einer sozialen Umwelt auch klarzukommen. Das sind so Grenzfelder, damit beschäftigen sich dann auch einige Ja, Radikalkonstruktivistinnen, es sind in der Regel auch tatsächlich Frauen.
So, ich habe mich schon gewundert, ob du jetzt hier nur aus Gendergründen, also als Gleichstellungsbeauftragter.
Ich bin kein Gleichstellungsbeauftragter, aber so, grundsätzlich ja. Sollte man ja sowieso auch davon ausgehen, dass Geschlecht natürlich auch eine Konstruktion ist.
Also, aber ich möchte noch mal tiefer reingehen in die Soziologie. Wenn Gesellschaft beschrieben wird, ja, unterscheiden wir ja von, wie wir schon sagten, aus einer Selbstverständlichkeit zwischen Menschen und Nichtmenschen. Das haben ja auch die Soziologen bisher getan, ja, die Klassiker. Ja. Und das wird ja jetzt auch kritisiert, ja, von Gesa Lindemann.
Die Frage, die gestellt werden kann und die von einigen ja auch gestellt wird, ist, inwieweit die Soziologie selbst natürlich ja auch ein Kind ihrer Zeit war. Ja. Und inwieweit die Soziologie selbst als Wissenschaft nicht auch eine Wirklichkeit geschaffen hat, die sie selbst untersucht. Also inwieweit die Soziologie als Wissenschaft ihren Gegenstand ja auch nicht mitkonstituiert, ja. In einer ganz bestimmten Hinsicht. Nämlich in der Hinsicht, dass es eben nur Menschen sind, die am Sozialen teilhaben. Ja. Also als vollwertige Elemente des Gegenstandes gelten, dass die Wissenschaft Soziologie untersucht. Ja. Diese Wechselwirkung, also dass die Soziologie als Wissenschaft ihren Gegenstand als solchen durch ihr Tun, also durch ihre Tätigkeit als Wissenschaft mitherstellt, produziert, die wird untersucht, inzwischen hauptsächlich von radikalkonstruktivistischen, in der Regel Soziologinnen, oft, weil es sehr oft auch um Geschlechteraspekte geht. Es muss natürlich nicht um Geschlechteraspekte gehen, aber aus dieser Richtung, aus dieser Forschungsrichtung gibt es halt eben sehr viele Erkenntnisse im Hinblick auf diese Konstruktionsleistung, Konstruktionseffekten auf einer sehr grundsätzlichen Ebene. Und die lassen sich natürlich sehr gut übertragen oder zuweilen müssen sie vielleicht auch übertragen werden auf diese auch noch, wenn du so willst, noch grundsätzlichere Frage als die Bestimmung, dass es nur zwei Geschlechter gibt oder die Untersuchung, wieso es denn nur zwei Geschlechter geben sollte und nicht viel mehr oder überhaupt gar kein Geschlecht und so weiter und so fort. Eine, wenn man so will, noch grundsätzlichere, darunterliegende Frage ist ja dann die, wieso machen denn nur Menschen mit? Also wieso gehören nur Menschen zum Kreis des Sozialen? Also ich finde, dass man vielleicht so auch ein Verständnis dafür aufbauen kann, wieso gerade Genderforscher und Forscherinnen vor allem sich mit diesen Grenzziehungen beschäftigen, weil die sich eh schon mit sehr grundsätzlichen Grenzziehungen und Konstruktionsleistungen beschäftigen. Spannend, finde ich zumindest, ist, dass also zwar anders, aber durchaus auch relativ grundsätzlich ist diese Frage auch schon gestellt worden von Marxisten und Marxistinnen. Ja, denn auch sie, Lefebvre zum Beispiel, haben die Frage gestellt, inwieweit die Soziologie als Wissenschaft nicht, also sie haben sozusagen einen totalen Ideologieverdacht so geäußert im Hinblick auf die Soziologie als Wissenschaft. Also inwieweit ist die Soziologie als Wissenschaft nicht das Kind einer bürgerlichen kapitalistischen Gesellschaft, die durch ihr Tun genau eine solche Gesellschaft auch reproduziert und ein Stück weit ja damit ja dann auch legitimiert.
So wie Technik. Aufstand der Kirchenroboter.